Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie.
Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Elternsein.
Hallo.
Hallo, einen schönen guten Tag.
So schön. Wir haben auch davor schon gequatscht. Ich kenne deine Reise schon ziemlich lange und es ist einfach auch so schön, dass auch solche Themen auch in den sozialen Netzwerken ja mittlerweile auch so gut behandelt werden können, dass da einfach alle Frauen auch den Zugriff auf so Wissen haben, was vielleicht früher viel schwieriger war. Und ja, das ist schon so diese moderne Zeit, die man da jetzt spürt, dass wir jetzt hier über Stillen reden, was früher so ganz anders lief und trotzdem so einen unfassbaren Mehrwert ja einfach so für alle Frauen hat.
Das ist total witzig, dass du das gerade sagst, weil da muss ich direkt zurückdenken an meine Weiterbildung zu IBCLC. Und da hatten wir damals, als wir so uns ausgetauscht haben, über was machen wir unsere Facharbeiten? Da hatte eine die Idee, Mensch, man könnte doch eine Facebook-Gruppe starten. Und ich denk gerade so dran zurück, wie ich damals dachte, so, auf Facebook? Naja, gut, das sollte am besten überall vertreten sein, aber wie das funktionieren soll. Und ich würde mich jetzt nicht als digitalen Hinterwäldler oder so bezeichnen, sondern ich bin da längst online gewesen und habe das online auch mir gut vorstellen können, aber diese soziale Medienwelt war mir einfach ganz fremd. Und das ist so schön, hier den Austausch zu haben, so tolle Communities zu sehen. Und deswegen danke, dass ich hier sein darf und auch in eurer Community ein bisschen da sein darf.
Super schön, ist echt lustig, wenn man da mal so zurückdenkt, ne? Was man da selbst für begrenzende Gedanken eigentlich hatte, dass das geht doch nicht, das ist gar nicht möglich und dann ist einfach doch jemand anderes glaubt dran und dann ist es dann doch plötzlich möglich und jetzt denkt man sich, war nur in meiner Welt einfach nicht möglich und ist so schön. Ja, genau, gerade in unseren Geburtsvorbereitungskursen sitzen wirklich immer ganz viele Frauen, also Geburtsvorbereitung ist natürlich total etabliert, klar, und Stillvorbereitung, dass es einfach auch noch da ist und machen wir auch immer wieder aufmerksam und deswegen ist es so schön, dich jetzt hier zu haben, dass wir da immer mal sagen können, hey, genau, wenn dich das interessiert, wenn dir das wichtig ist, schau dir das Thema unbedingt mal an. Ne? Und deswegen, sonst hättest du nicht so einen großen Account, so eine große Community, wenn das nicht ein wahnsinnig wichtiges Thema wäre, diese Stillvorbereitung.
Ja, das ist tatsächlich ein total wichtiges Thema. Und es wird immer noch unterschätzt, es wird auch immer noch zu wenig, jetzt anders als bei euch, angesprochen, dass es einfach da ist. Manchmal erlebe ich, dass man dann sagt, ach, das mache ich da quasi noch mit rein in den Geburtsvorbereitungskurs, weil es ist ja schon auch wichtig. Aber dann bekommt es so einen Nebenschauplatz und nimmt, finde ich, auch von dem wichtigen Thema Geburtsvorbereitung einiges weg, weil da werden ja dann auch Plätze einfach weggenommen. Zudem ist es nicht für jede Frau das Passende, da mit sich aufs Stillen vorzubereiten. Und ich erlebe dann noch immer wieder, dass mit den Aussagen, die dann dort getätigt werden, entweder so ein Gefühl von, das passiert dann schon von selber, das ist ja alles natürlich vermittelt wird, was im Grundgedanken zwar schön ist, wo aber wir versäumen, bewusst zu haben, dass neben den Reflexen, die am Stillbeginn wirken, einfach auch ganz viel Lernen dabei ist und dass diese Reflexe, die da wirken, anders als bei der Geburt, wo die sehr stark sind und wo ganz viel wie so ein Vulkan von innen rauskommt, wir am Beginn der Stillzeit ganz viel auf die leisen Töne achten und die auch leicht übersehen werden können. Und wenn dann noch laute Stimmen von außen kommen, berichten mir die Frauen, die sich vorbereitet haben, die gründlich in der Vorbereitung waren, dass sie häufig ganz dankbar waren. Die Frauen, die das Glück hatten, sanfte Stimmen von außen als Begleitung zu bekommen, die sind natürlich ganz überrascht, dass es offenbar auch anders passiert und dass vieles noch nicht selbstverständlich überall ist. Kriege ich auch immer wieder als Feedback, so muss man da überhaupt noch drüber reden, war so glaube ich, die Haltung hinter einem der Kommentare unter einem meiner letzten Postings, als ich sehr einfache Basic-Sachen geteilt habe und wo ich aber in den Postings, wo das bloß darum geht, was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, einfach wahnsinnig viel Feedback dazu aufkriege und viele Berichte darüber, wo Dinge einfach gefehlt haben, wo Frauen Dinge lieber eher gewusst hätten.
Absolut. Magst du dich gerade mal kurz so vorstellen, auch wie deine stille Reise so auch zu dieser Stillberatungszeit dann hingekommen ist? Wie war dein Weg? Wie kam
Ja,
das alles?
gerne. Bei mir hat die Reise auf beruflicher Ebene angefangen. Das heißt, ich hatte mit dem Stillen zu tun lange, 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 tatsächlich, bevor ich selber gestillt habe und eigene Stillerfahrungen machen durfte. Ich kann mich erinnern an einen Nachtdienst, als eine Mama von einem ersten Baby mich fragte, und wie viele Kinder haben Sie? Und ich schaute sie an als junge Kinderkrankenschwester und sagte, naja, so 400 bis 600 jedes Jahr, weil ich einfach keine eigenen zu bieten hatte. Und in dem Moment auch überlegt habe, brauche ich das überhaupt, um beraten zu können. Die Frage in der Klinik hat sich mir nicht so gestellt, weil ich da einfach sehr routiniert war. Aber tatsächlich hat mich das, keine eigenen Kinder zu haben, lange davon abgehalten, wirklich auch das Selbstständige in die Stillberatung zu gehen, weil ich natürlich professionell aufgestellt war für die ersten 3 bis 5 Lebenstage, danach aber mit wenig Erfahrung, halt aus der Stillgruppe ein bisschen, aber trotzdem relativ wenig Erfahrung aufwarten konnte und mir das nicht so recht so getraut habe. Und was ich für meine eigene Stillbeziehung aber aus diesem ganzen Beobachten und Wissen einfach mitgenommen habe, war das Bewusstsein, dass der Verlauf der Geburt Einfluss hat auf meinen Stillbeginn. Und zwar nicht mit der Angst, dass, wenn es ein Kaiserschnitt würde, das Stillen nicht klappen würde, sondern mit dem Bewusstsein, jede Art von Geburt braucht andere Ressourcen am Schluss und eine andere Herangehensweise ein Stück weit. Und aber auch jeder Charakter eines jeden Kindes. Und das hat sich dann bei mir auch tatsächlich, also ich hatte immer großen Respekt vor meinem ersten Stillbeginn, berechtigterweise. Ich habe immer gedacht, so das Universum wird mir dann irgendwie schon ein Holz zum Kauen geben. Das bekam ich dann. Sowohl mit Stillproblemen am Anfang, wo ich immer wieder justieren musste stark, vor allem aber auch mit dem Kind, das sehr intensiv war, in seinem Bedarf begleitet zu werden. Man würde sagen, Heini Baby, ein Schreibaby war es nicht, aber es war einfach sehr, sehr intensiv und hat mich wirklich auch an Grenzen gebracht, an die Grenzen, wo ich selber lernen musste, Hilfe in Anspruch zu nehmen und da nicht allein durchgehen zu müssen, auch wenn ich diejenige war, die es doch eigentlich weiß und wie es geht. Und dann aber auch in der Länge der Stillbeziehung, die deutlich länger gedauert hatte, als das, was für mich da schon normal war. In meinem Kopf war es normal 2 Jahre. Und die haben wir durchbrochen, diese Schallmauer. Und das war einfach eine Erfahrung, die jetzt rückblickend, aber mein Kind ist inzwischen 9, der kommt jetzt in die 3. Klasse, einfach ja auch ein Zeitraum war, wo ich rückblickend sage, das kam mir nicht so lang vor. Er war ja noch so klein. Ne? Mhm. Genau, also alles immer im Ausloten mit dem eigenen, wer bin ich, was brauche ich? Und das ist auch das, was ich den Mamas draußen gerne mitgebe. Wenn ich einen an die Bedürfnisse angepassten Approach, eine Herangehensweise haben will, die an die Bedürfnisse angepasst ist von beiden, dann kann ich das entweder auf dieser sachlichen Ebene machen, wo ich sage, okay, Kinder haben Grundbedürfnisse, insbesondere das Bedürfnis nach Bindung einfach ganz stark und die sind unfassbar abhängig. Und dann macht man das so. dass man sich kümmert. Und dann kommen wir, und das haben wir über die Strömungen im Attachment Parenting in den vergangenen 20, keine Ahnung, Jahren, ist nur eine Schätzung, gesehen, dass dieses Attachment Parenting umschwingt in ein Stück Selbstaufgabe. Und aus dieser Strömung, es gibt ja immer, es kommt ja immer so ein bisschen wellenmäßig in Gegensätze, kommt dann das Bewusstsein, ja, es muss aber auch um die Bedürfnisse, es geht nicht mit Selbstaufgabe, weil es nützt uns nichts, wenn eine Mama nach einem Jahr eine Mama-Burnout landet. Also geht es um die Mama-Bedürfnisse. Aber dann zerren zwei an den Ressourcen. Und solange wir uns nicht erlauben, die Themen genauer anzuschauen, zerren wir daran. Es ist unfassbar kraftaufwendig. Wenn wir aber gucken, was sind denn die unten drunter liegenden Themen, die da mitschwingen, dann können wir an den Punkt kommen zu sagen, da ist ein Thema, das triggert mich gerade total, weil ich zum Beispiel selber immer allein im Dunkeln schlafen musste und diese Angst kenne. Und wenn ich mich jetzt damit darauf einlasse, mich damit zu befassen, dass mein Baby überhaupt gar nicht alleine schlafen möchte und ich da wieder so angebunden bin, dann bin ich zum einen wieder diejenige, die damit im Dunkeln liegt, bin wieder fremdbestimmt von außen, obwohl ich das gerade vielleicht nicht möchte, dann bin ich, dann muss ich mich damit befassen, dass vielleicht mir auch Unrecht angetan worden ist. Tut weh, weil das ist ja von den eigenen Eltern. Und ich für mich habe einfach festgestellt, ich habe diese Geschichte selber und ich hatte in meiner ersten Mama-Zeit, das heißt mein Erstgeborener, noch sehr klein war, kann ich mich erinnern an einen Spaziergang mit einer anderen Mama, wo ich für mich auf so einer kognitiven Ebene total entschieden hatte, ich werde mein Kind nicht kein Schlaftraining unterziehen, hatte aber natürlich einen Schlafmangel. Und wir haben uns so unterhalten auf eine sehr wertschätzende Art und Weise, auch über das, wie lange können die Kinder im Schlafzimmer schlafen, in einem gemeinsamen Schlafzimmer und in einem gemeinsamen Schlafsetting. Und sie erzählte mir, bei ihren Eltern war das völlig selbstverständlich, dass sie da immer sein konnte. Und ich war total weggeblasen, weil in mir plötzlich diese ganzen Situationen aufkamen, wo ich mich so allein gefühlt habe, wo ich mit einer schmerzenden vollen Blase im Bett gelegen habe und mich nicht aufs Klo getraut habe. Oder dann mit Augen zukneifen und Ohren zu halten, schnell durch den Flur bin, wir hatten überall Glastüren, also kein Licht anmachen, um niemanden aufzuwecken. Was das da, was da in mir noch ist an Anspannung. Und das erlebe ich in den Beratungen eben auch ganz häufig, dass sowohl mit dem Stillen nach Bedarf einfach frische Eltern von der vorhergegangenen Elterngeneration, also den jetzigen Großeltern, sehr informationsreich bekommen, dass das zu einem großen Verwöhnen führen könnte. Und man sieht das Outcome ja nicht. Du weißt ja nie, okay, wenn ich jetzt das mache, was die Literatur heute so sagt, wird der Mensch dann genauso fein wie ich. Weil mir hat das ja offenbar nicht geschadet, weil ich bin ja schon so ganz okay. Ja, also wir verhalten uns ja meistens einigermaßen in Ordnung. Und wenn ich mich so für einigermaßen, also ich habe zwar Themen, aber die schaue ich nicht an, die lasse ich lieber unterm Teppich, weil die sind auch anstrengend. Und wenn ich mich jetzt da auf diese neue Information verlasse und aber dauernd gesagt kriege, ja, und ihr müsst längere Pausen und natürlich schreit dein Baby, weil es bekommt davon Bauchweh, wenn du so ständig stillst. Und wenn ich dem ständig immer wieder ausgesetzt werde, wird immer wieder Unsicherheit gezweifelt. Und das machen die Großeltern ja nicht, um Unsicherheit zu säen, sondern das kommt einfach daher, dass sie es selber erstens nicht anders kennen und zum Zweiten instinktiv, um sich selber bestätigen zu können, dass sie einen guten Job gemacht haben, sehen wollen, dass es so weitergeführt wird.
Genau.
Und da kommt einfach ganz klar so ein Generationenkonflikt raus. Und diesen Konflikt haben wir eben nicht nur privat mit den Großeltern, sondern diesen Konflikt haben wir bereits eben in der Klinik mit Pflegekräften, Hebammen, Ärzten, die selber aus der Generation sind oder von dieser Generation gelernt haben. Denn auch nicht jede junge, innovative, wissenschaftlich orientierte Krankenschwester hat da ja eigene Erfahrungen, sondern auch die kriegt ihre Prägungen, wir kriegen unsere Prägungen immer von Vorgenerationen. Und wenn wir nicht zufällig in unseren Ausbildungen, in den Hebammenschulen, Kinderkrankenpflegeschulen, Lehrkräfte haben, die uns das mit dem aktuellen Wissen auf den Weg geben oder ein Team haben, in dem das so gelebt wird, dann sieht das sehr sparsam aus mit diesen Informationen. Und deswegen kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir angefangen haben. Deswegen ist Stillvorbereitung als ein Aspekt einfach so wichtig, damit ich in einem gewissen Selbstverständnis und Bewusstsein auch mit dem, was es innerlich mit mir macht, schon losgehe. Zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade noch Kapazitäten habe, mich mit diesen inneren Themen leichter zu befassen.
Als am besten in der Schwangerschaft. Wann würdest du
natürlich
sagen?
Vorbereitung immer, also Vorbereitung immer vorher.
Genau. Wann würdest du so sagen, wann kommen die meisten so zu dir? Was ist für dich so ein guter Zeitpunkt, wo du sagst, da bietet sich's gut an, jetzt auch in die Stillvorbereitung zu gehen?
Also zum einen kann man Stillvorbereitung, wenn einen das gerade im ersten Trimenon schon beschäftigt, schon direkt machen. Bei Stillvorbereitung ist nichts, was irgendwie man dann parat abrufbar haben muss, sondern insbesondere in dem Kurs, wie ich ihn konzipiert habe, hat es einfach viel mit Reflexion zu tun. Und diese Informationen, also ich arbeite mit Audios, also selbst wenn es einem irgendwie in der Frühschwangerschaft so ein bisschen müde ist und man nicht so auch viel aktiv machen kann, dann kann man das auch einfach so in sich aufnehmen quasi, einfach laufen lassen. Genau, also man kann das schon sehr früh machen. Als Orientierungspunkt empfehle ich die 20. Schwangerschaftswoche als so das Werkfest, weil es der Zeitpunkt ist, wo man noch nicht komplettes Nest bauen muss oder typischerweise noch nicht komplettes Nest baut. Das heißt, da so 14 Tage einzuplanen, von der 20. bis 22. Schwangerschaftswoche sich mit der Stillvorbereitung zu befassen, ganz klug. Manche haben das aber auch nur überhaupt nicht auf dem Schirm und kommen dann so um die 30. Woche. Und wirklich angeschrieben werde ich bezüglich Stillvorbereitung interessanterweise immer in den 14 Tagen vor dem ET.
Vielleicht magst du das gerade noch so ein bisschen zusammenfassen. Was sind so ganz wichtige Punkte für den Stillstart? Was ist wichtig für Stillen? Was kann ich da so beachten und ja dann auch tiefer reingehen? Aber dass man das mal so gerade für hier einmal so zusammenfassen kann, weil für manche ist eben dieses sogar, naja, ist doch ganz logisch, Brust, Milch, Baby, Stillen, aber dass es eben ganz sensibel ist und was da so wichtig ist, gerade am Anfang
sehr gerne.
Auch.
Sehr gerne. Also am Anfang ist es überhaupt wichtig, dass man beginnt. Jeder, also, und es ist wichtig zu wissen, dass dieses Anfangen wirklich auch ein Üben ist, ein praktisches Üben. Die praktischen Handgriffe, die kann man zwar vorher gehört haben und erklärt haben, vielleicht auch irgendwie eine Puppe oder ein Kuscheltier zum Üben gehabt haben, aber ein Baby ist etwas völlig anderes. Am Anfang ist es wichtig, dass überhaupt ein Milchtransfer stattfindet. Das ist nicht für jedes Baby, eben abhängig von dem, was ich vorhin eingangs gesagt habe, wo mein eigenes Bewusstsein einfach da ja auch da war. Jeder Geburtsweg oder alle Einflüsse unter der Geburt haben eine Auswirkung auf den Stillbeginn. Zu wissen, okay, es kann einfach sein, dass mein Baby noch müde ist oder schlapp, aber auch dann braucht es Nahrung, weil es ist ab dem Zeitpunkt, wo die Nabelschnur zusammengefallen ist, wo abgenabelt ist, nicht mehr mit Nahrung versorgt. Und der Umstellungsprozess, der soll so sanft wie möglich sein, weil der Stoffwechsel vom Baby im Bauch gewohnt ist, dass er quasi immer konstant mit den leichten Wellen unseres Blutzuckers, aber eben auch nicht jetzt schlimmen Spitzen, wenn wir nicht gerade Diabetes haben, der nicht eingestellt ist, sondern eigentlich mit einer sehr konstanten Ernährung versorgt ist. Von sonstigen Nährstoffen, aber eben auch für den Blut, für den, vom Blutzucker her, von den Kalorien. Und da ist es eben wichtig zu realisieren, dass von dieser konstanten Versorgung es auf eine eher staccatoartige Versorgung mit kleinen Mahlzeiten nur übergehen kann. Wenn ich das ändere, das heißt, wenn ein Baby nach der Geburt schlapp ist und viele Stunden nicht gestillt hat, und dann hat es so Hunger, dass es nicht mehr in die Brust geht und es bekommt eine Flasche, dann ist die Menge, die in dem Moment den Blutzucker im Baby erhöht, so groß, dass dann auch die Insulinpumpe anspringt und auch viel Insulin produziert. Und dann geht der Blutzucker aber wieder nach unten. Und dann hat das Baby wieder großen Hunger. Und einfach, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Kernpunkt zu wissen, dass es ganz wichtig ist, dass wir häufige staccato-artige Mahlzeiten haben. Wir haben auch manchmal eine Pause von vielleicht mal 2 oder 3 oder vielleicht sogar 4 Stunden. Aber das ist schon das Äußerste der Gefühle und es muss direkt initial in den ersten 1 bis 2 Stunden nach der Geburt irgendwie in dieses Baby Milch reingeflossen sein. Und wenn das eben das Baby nicht zeigt, dass es davon selber aktiv wird, dann braucht es schon Unterstützung. Das heißt, das wäre der erste Zeitpunkt, wo eine entsprechende versierte Stimme von außen dann helfen muss mit dem Wissen um die Situation. Ja, das ist jetzt nichts, wenn ich alle Eventualitäten aufzähle, sondern da ist die Fachkraft gefragt. Und das Problem ist dann eben häufig, dass die Fachkraft in manchen Kliniken nicht da ist, weil sie gerade nicht Dienst hat oder weil sie überhaupt gar nicht vorhanden ist. Und da ist einfach der Draht zur Stillberatung essentiell, weil dieser Start, was auch gerade vorhin in den Kommentaren kam, einfach so, so prägend schon ist. Und ja, ich kenne die Stimmen, die dann sagen, ja, aber mein Kind hat aber eine Flasche gekriegt und dann ist es trotzdem alles in die Brust, es war alles, alles gut. Das ist super. Aber statistisch, wenn ich viele Frauen angucke, sorry, funktioniert das häufig nicht, sondern crasht Stillbeziehungen. Und das konfrontiert uns dann erstmal mit Themen, die wir aufarbeiten können, die sind nochmal größer. Also ich kenne viele Frauen, die auch, wenn sie das zweite erfolgreich stillen, immer noch an der Stillbeziehung des ersten knabbern, weil das nicht funktioniert hat. Und das ist es echt nicht wert. Also wann immer eben da nicht direkt dieses Ping-Pong zwischen Stillen und zur Ruhe kommen direkt in Gang kommt, da eben entweder selber sich vorbereitet haben, wissen, was man tun kann, oder Hilfe von außen dazu holen. Und der zweite wichtige Punkt, Entschuldigung, du hattest eine Frage.
Nee, sag noch den zweiten Punkt. Fertig.
Genau, der zweite wichtige Punkt ist, dass es von Anfang an wichtig ist, dass dabei keine Schmerzen entstehen beim Saugen vom Baby an der Brust. Warum ist das so wichtig? Warum soll Stillen nicht wehtun? Weil, wenn Stillen wehtut, dann passieren mehrere Sachen. Zum einen wird der Milchspendereflex unterdrückt. Das heißt, wenn dein Baby stillt und dir Schmerzen dabei macht, fließt weniger Milch. Und dort, wo schon wenig Kolostrum fließt, fließt einfach sehr wenig Milch dann, was zu einem größeren Frust führt für dein Baby. Und zweitens ist, und das kennen wir, wenn wir aus Versehen aufs Terranfeld langen, und das ist zwar schon schwarz, aber oder früher mit Kochplatten, weil das hat man ja gar nicht gesehen und hat ja auch keine Leuchtsymbole. Wenn wir auf eine Platte drauf langen, dann ziehen wir die wieder zurück. Menschen, die diese Schmerzsensorik nicht haben auf der Hand, die sind ganz schön gelackmeiert, weil die haben nämlich große Probleme, wenn sie nicht spüren, wenn ihnen was wehtut, weil die schlimme Verletzungen bekommen. Und so ist es an der Brust auch. Wenn wir ignorieren, dass da Schmerzen sind, dann können auf den Stellen, die schmerzen, Verletzungen entstehen. In Verletzungen können Keime eindringen und können Entzündungen verursachen. Und all das kann zu einer viel, viel schwierigeren Stillsituation führen, weil es ist nicht so lustig, mit bunten Brustwarzen zu stillen. Und die Schmerzen werden eher mehr werden, bevor sie wieder besser werden. Das heißt, da von Anfang an eben zu schauen. Und dann heißt es immer, ja, man muss nur richtig anlegen. Richtig anlegen, da gehört vor allem das richtige Saugen vom Baby dazu. Und manchmal braucht das Baby einfach mehr Hilfe, um da so viel Brust zu erfassen, dass das Saugen nicht schmerzhaft ist, dass mal was Unangenehmes oder sich einfach vor allem fremd anfühlt. Das kann sein, aber die Übergänge sind fließend. Das, was man aushalten kann, ist manchmal bei Mama sehr, sehr, sehr viel. Und da lieber Vorsicht und nochmal zusammen gucken, nimmt das Baby wirklich auch viel Brustgewebe in den Mund und saugt nicht nur an der Nippelspitze. Genau. Ja. Und das sind die zwei Sachen, auf die man in den ersten Tagen schon von Anfang an gucken kann. Und dann kommen, wie gesagt, noch viele Sachen dazu, die insbesondere in den ersten 72 Stunden wichtig sind.
Ja. Du hattest auch die leise Stimme am Anfang angesprochen, dass sie so wichtig ist. Wie schaffe ich es, auf diese leise Stimme zu hören? Also ich kann von mir, mein erstes Kind kam direkt zu Hause auf die Welt. Nach 2 Stunden ist die Hebamme gegangen. Ich fand es erstmal super krass, wie die gehen jetzt einfach und lassen mich allein mit diesem Baby. Und okay, wie schaffe ich, also es ist jetzt abends und die gehen jetzt. Und dann einfach eben, ich hatte diese Möglichkeit. Es war ja nur ich und mein Mann da, wir haben es beide noch nie gemacht. Also irgendwie mal probiert und hat dann war der nächste Morgen, cool, hat jetzt ein paar Mal geklappt. Dann kam die Hebamme wieder. Also wir hatten diesen, es war still, es war ruhig um uns. Ich hatte die Möglichkeit, auf diese stille Stimme zu hören. Deswegen wusste ich genau, was du meinst. Dieses, ah ja, Kind. Wir haben auch die ersten Monate eigentlich nur im Liegen gestillt, weil es war so unsere Position, die gut geklappt hat. Und haben uns da so rangetastet. Das hat für uns, also wir haben geguckt, was passt denn für uns gerade gut. Und gleichzeitig weiß ich von vielen, auch aus den Kursen, wie schwer es ist. Gerade auch in der Geburtsklinik, wo viele Menschen sind, wo viel auch Wechsel zwischen Personal natürlich ist, viel Meinungen von außen, mehrere Frauen in einem Zimmer, bei der klappt es, bei hier kommt noch ein Tipp von da. Was gibst du deinen Frauen mit, diese leise Stimme für sich zu hören?
Ja, also wie du sagst, also dieses Bewusstsein dafür, dass es am Anfang erstmal eine Umstellung ist, das Kind zu deuten, die ist bei vielen schon da. Und diese Situation, die du da so erlebt hast, ne, dieses so, oh, ich gehe jetzt ja wirklich. Also ich wusste nicht nur, dass sie nach 2 Stunden gehen, die tun das jetzt wirklich. Und ich habe die Verantwortung. Das ist ja auch so ein bisschen einer der Teilaspekte von Respekt, die wir gegenüber Geburt haben, als Frauen in unserer Gesellschaft, die viele Frauen haben, warum sie sich auch für einen Klinikaufenthalt entscheiden und nicht zum Beispiel für eine ambulante Geburt. Wenn es nur um die Sicherheit der Geburt an sich ginge, dieses Sicherheitsgefühl, das manche damit verbinden, in der Klinik zu gebären, dann könnte man ja ambulant heimgehen. Aber es ist auch ganz, ganz viel diese Verantwortung. Und ich glaube, das Erste, Wichtige, da bekomme ich immer wieder überraschte Rückmeldungen, wenn ich das sage. Das Erste ist, wenn ich zum Beispiel sage, ja, natürlich darfst du sagen, nee, mein Baby bleibt nach der Geburt jetzt erstmal so lange bei mir liegen und wird nicht zur U1-Untersuchung weggetragen, bis es gestillt hat, bekomme ich die Rückmeldung, ja, darf ich das? So, ey, Alter, ja, ist dein Baby. Du hast ja auch die Verantwortung dafür. Und das ist so ein bisschen das, was so ein bisschen tricky ist. Wenn wir Eltern werden, haben wir, anders als in der Partnerschaft, wo wir auch Verantwortung füreinander übernehmen, aber gegenseitig und Selbstverantwortung haben, übernehmen wir das erste Mal 100% Verantwortung für einen anderen Menschen, der zu 100.000% abhängig.
Das kennen wir.
Und das ist ganz schön groß. Dieses Kind bringt ganz, ganz viele Ressourcen mit. Aber die haben wir nicht gelernt in den meisten Fällen. Also es gibt verschiedene Lautbildungen bei Babys, mit denen sie kommunizieren. Es gibt verschiedene Feinzeichen nennen wir das, also Mimik, Gestik, Körperhaltung, die wir bei den Kindern sehen, mit denen sie kommunizieren. Auch eben in der Art und Weise, wie die Kinder dann darauf reagieren, was wir anbieten, ist es dann eben so die wechselseitige Kommunikation, das gegenseitige Verstehen. Und wir müssen lernen, hinzuhören auf diese leise Stimme. Und allein das Bewusstsein zu haben, da wird ein Mensch kommen, der kann zwar wahnsinnig laut schreien, aber wenn er das tut, verstehe ich ihn ganz schlecht. Einfacher zu verstehen ist dieser Mensch, wenn ich ihn leise sprechen höre. Und wenn wir dieses Bild mal in unseren Alltag nehmen, wenn wir uns als Partnerschaft anschreien, weil wir so wütend aufeinander sind, dann haben wir auch keine gute Kommunikationsbasis gerade und verstehen uns vielleicht schlechter. Wir können vielleicht den Punkt deutlich machen, dass wir jetzt sehr, sehr wütend über eine Sache sind. Aber wir sind nicht mehr gut im Dialog über diese Problematik. In den Dialog kommen wir erst wieder, wenn wir runterfahren und uns ruhig unterhalten. Also es ist eigentlich ein Prinzip, was wir aus unserem Alltag auch ohne Kind bereits kennen. Und das ist auch was ich gerne im Kurs mache. Also ich habe mehrere Übungen, wo es immer wieder darum geht, was kennen wir bereits? Und dann von mir aus beobachte, dann kann ich das durchaus lernen und dann ist dieser Lernprozess leichter. Und dann einfach zu wissen, es ist ein Prozess. Und es muss nicht perfekt sein. Wir verzeihen einem sehr, 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 sehr viel und können dann eben wir können immer wieder zurück ein Reset machen, so wie wir das in der Partnerschaft, ich habe gerade diesen Partnerschaftsstreit angesprochen, auch machen. Wir kommen dann irgendwann zu einem Punkt, wo wir ein Reset, einen Punkt machen müssen. Wir waren jetzt beide total wütend. Was ist denn da eigentlich? Und so machen wir das am besten mit unseren Kindern auch. Zu sagen, puh, jetzt war aber hier der Deckel ganz schön kurz vorm Platzen, da war ganz schön viel Druck drauf und ganz schön viel Dampf. Wie kommen wir jetzt aus dieser Schleife raus und wie kann ich dir helfen? Und das ist so eine Grundhaltung, die einfach in meiner Begleitung grundsätzlich da ist und eben auch von Anfang an in der Vorbereitung.
Total schön. Lass uns gerade mal noch mal kurz in die Zahlenwelt gehen. Wie viel Prozent können dann tatsächlich nicht stillen? Weil die Frauen begegnen mir auch mal wieder, die sagen, naja, aber bei manchen geht es auch wirklich nicht. Und es ist ja an sich nur so dieser kleine Prozentsatz, mit denen die sich dann so viel beschäftigen. Vielleicht gehöre ich ja zu diesem kleinen Prozentsatz. Wie klein ist er denn? Wie viele Frauen können tatsächlich nicht stillen?
Es wird immer wieder je nach Quelle so ein bisschen unterschieden. Zwischen 2 und 4% der Frauen können nicht voll stillen. Also da ist auch immer wichtig, was kommunizieren wir da eigentlich? Da ist auch für mich immer die Frage, nicht so eben was ist diese Zahl und gehöre ich zu dieser Zahl, sondern was bedeutet das denn für mich? Bedeutet nicht voll stillen können, dass ich einfach mit Flasche ernähren muss. Und da kommt es eben darauf an, warum kannst du nicht stillen? Ja, eine Mama, die eine beidseitige Ablatio, also eine Entnahme der Brust wegen Brustkrebs hatte, ja, die wird nicht anlegen können. Das ist sehr offensichtlich. Wenn es aber darum geht, quasi den Brustkörper zu haben oder vielleicht nur einseitig stillen zu können, oder man hat den Brustkörper und kann nicht genügend Milch produzieren, das ist ja das Ominöse eigentlich, wo sich dann meistens drauf bezogen wird, dass ich eben nicht stillen konnte. Dann gibt es heute ganz tolle Möglichkeiten, zum Beispiel mit einer aufgeklebten Sonde, trotzdem das Saugmuster an der Brust zu ermöglichen. Das Schöne beim Stillen mit dieser Sonde an der Brust ist eben, dass alles, was an Teilaktivität von der eigenen Milchbildung da ist, genutzt werden kann und da ja auch all die Immunfaktoren, die menschlichen Eiweiße da sind, grundsätzlich da eben die Milchbildung trotzdem in Gang zu bringen, selbst wenn es nicht vollständig ist.
Das ist schön, dass du das sagst. Es ist eben nicht, also es geht nicht, sondern eben nicht, vielleicht nicht voll zu stillen. Also das ist ja noch der Prozentsatz eben noch geringer, von denen, bei denen es wirklich nicht klappt.
Genau, und gleichzeitig beobachte ich in diesen Situationen sehr, sehr viel Ungnade mit den Kommentierenden. Dass eine Frau, die entscheidet, für sich jetzt klar zu haben, dass es bei mir nicht geklappt hat, das auch so äußert, darf einfach stehen gelassen werden. Weil wenn eine Frau das äußert, ist es aus der Geschichte entstanden, die diese Frau in ihren Schuhen gelaufen ist. Und wenn eine Mama eben die Erfahrung gemacht hat, es hat bei mir mit dem Stillen nicht geklappt, warum auch immer, schwingt immer das Thema Schuld mit. Und ich habe eingangs schon mal gesagt, ich mag dieses Schuldthema überhaupt gar nicht haben, weil Schuld dient uns überhaupt nicht und macht uns schwach, macht uns einfach erniedrigt uns. Und das ist nicht notwendig, sondern mir ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich auch immer total dankbar, wenn Mamas mit mir zusammengearbeitet haben und wir haben die Kurve nicht bekommen. Das gibt es einfach, dass auch in der Beratung, dass wir es nicht schaffen, komplett oder überhaupt zurück zum Stillen und zurück an die Brust auch zu kommen, dass trotzdem, dass wir aufgeräumt aus diesem Beratungsprozess rausgehen können und insbesondere ein, zwei, drei Mamas, die bei mir im Stillclub aktiv sind, waren auf dieser Reise. Diese Reise kann unterschiedlichst aussehen, eben mit Teilstillen und dann eben zum Beispiel in der Beikostzeit Flasche weglassen, aber eben auch komplett mit Flasche füttern, aber in dem Bewusstsein, wie verhält sich ein Stillkind und wie würde sich ein Stillkind jetzt verhalten und wie kann ich das mit der Flasche abbilden, sodass ich ein möglichst großen Benefit für mein Kind einfach trotzdem noch da haben kann. Und das ist, glaube ich, auch einfach so wichtig. Ja, dieses einfach wertgeschätzt sein und diese Wertschätzung, die wir uns als Mütter gegenseitig geben, für egal welchen Weg wir in welchen Schuhen gelaufen sind. Es war nicht unsere eigene, es sind nicht unsere Schuhe und wir brauchen nicht über Wege oder genau Routen urteilen, die wir nicht in diesen Schuhen gelaufen sind.
Super schön, Tabea, dass du dieses Bild und diese Worte gerade auch nochmal so gefunden hast. Magst du gerade nochmal vielleicht zum Abschluss so die drei wichtigsten Tipps zum Stillen? Vielleicht hast du da sowas gerade im Petto, wo du sagst, wenn da jetzt gerade eine schwangere Frau vorbeilaufen wird oder gerade da ist und einfach so dieses, hey, denk einfach an diese Punkte, gerade mal so, einfach, dass du schon mal gehört hast.
Ja, zum einen möchte ich, ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir wenn eine Schwangere vorbeiläuft, sie nicht mit dem Stillen zu quatschen. Tatsächlich ist mir das ganz wichtig, weil das, was meine Geschichte mit dem Stillen ist, ist nicht deine Geschichte, wie du dir das vorstellst. Und auch die Frage, möchtest du stillen, ist nicht für jede Frau passend, sondern einfach da immer wieder zu gucken, mit wem spreche ich denn gerade und ja, muss ich dem jetzt irgendwas mitgeben? Und wenn es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, also das ist das Erste, wenn es mir zum Zweiten ein ganz großes Anliegen ist, dass Stillvorbereitung einfach weiter in die Welt rausgeht, weil ich vielleicht auch selber blöde Erfahrungen gehabt habe, nicht mit der Schwangeren die eigene Stillgeschichte aufzuarbeiten, sondern zu sagen, Mensch, mein Stillbeginn war nicht so toll. Ich habe keine Ahnung, ob du überhaupt stillen möchtest. Aber falls das ein Thema für dich ist, schau, dass du dich nicht nur für die Geburt vorbereitest, sondern einen separaten Stillvorbereitungskurs machst. Und zum Dritten, verbinde sie mit Social Media Accounts auf den Kanälen, wo sie ist, wo du merkst, dass einfach ein wertschätzender Umgang herrscht. Das sind die drei wichtigsten Tipps, glaube ich. Weil Social Media ist das, was wir durchaus, auch wenn wir es ausschalten dürfen, mit ins Wochenbett nehmen könnten, so wie uns das gut tut, wo wir eben auch den Ausknopf finden dürfen, wenn es uns gerade nicht passt, dass wir löschen können und wo wir ganz, ganz, ganz viel mitnehmen können und einfach vor allem auch Experten beobachten können in verschiedenen Haltungen und uns den Experten zuwenden können, wo einfach so, ja, so eine Herzensverbindung dann auch da ist der Wertebar.
Danke, Tabea, für die letzten drei Tipps nochmal und wir sehen uns ganz bestimmt wieder.
Bis dahin.
Ja, schönen Tag. Ciao.